Der Ton wird rauer, das zumindest lassen die Parteitage vom Wochenende erahnen. Und die heiße Phase dieses kurzen Bundestagswahlkampfs hat begonnen. In knapp 6 Wochen sind wir alle aufgerufen, das quälende Machtvakuum, entstanden durch das Ampel-Aus, endlich zu beenden. Und das zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Die Stimmung in Deutschland ist nicht gut. Sorgen, Befürchtungen, Ängste dominieren. Ein Land in Moll, möchte man sagen. Vom notwendigen Wandel für das Land sprechen alle und beziehen das ganz konkret auf die Themenfelder Sicherheit, Migration und Wirtschaft. Das sind die zentralen Felder des Wahlkampfs. Wir wollen uns hier bei Unter den Linden in unseren Sendungen vor der Wahl gezielt mit diesen Themenfeldern befassen und starten heute mit dem Thema Wirtschaft. Und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden. Und ich begrüße hier bei uns im Studio Otto Fricke, den haushaltspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Und begrüße ebenfalls herzlich Dietmar Bartsch, ebenfalls Mitglied im Haushaltsausschuss und im Deutschen Bundestag von der Linken. Herzlich willkommen auch an Sie. Herr Fricke, das Ampel-Aus, der Rauswurf der FDP oder der Austritt der FDP aus der Ampel hat die anstehenden Wahlen jetzt notwendig gemacht. Wir wollen heute mal besonders auf das Thema Wirtschaft schauen. Die FDP kolportiert durchaus das Narrativ, dass es vor allen Dingen aus wirtschaftlichen Gründen, also Thema Wirtschaft, ausgestiegen ist, um auch die Wirtschaft zu retten letztendlich. Oder ging es am Ende dann doch viel mehr darum, die FDP zu retten?
Naja, also wenn es wirklich darum gegangen wäre, die FDP zu retten, dann hätte ja nicht Christian Lindner den Vorschlag gemacht. Guck mal, lass uns sehen, dass wir das ordentlich zu Ende bringen, dass wir hier versuchen, eine Lösung zu finden. Hätte nicht vorgeschlagen, ich helfe noch beim Nachtragshaushalt und so weiter. Denn wir wussten ja auch spätestens ab dem Sommer, dass aus dem Beziehungsstatus, es ist schwierig, der Beziehungsstatus für alle drei wurde, es funktioniert nicht mehr. Nein. Du hast als Politiker immer die Verantwortung, gerade wenn du in einer Regierung bist, zu sagen, was geht noch, wann ist aber auch die Grenze erreicht. Und das war, und das bestätigen die Koalitionspartner auch, dann am Ende auch der Konflikt, der sich zeigte nach dem ersten halben Jahr schon, dass es jedenfalls so nicht weitergeht. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze für die Lösungen. Ich glaube manchmal, wir hätten eigentlich spätestens mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sagen müssen, Geschäftsgrundlage weg, wir müssen nochmal neu verhandeln, denn so wird es mit unserem Land sowohl in dieser Situation als auch ökonomisch insgesamt nicht weitergehen. Der Rest ist dann die Frage, was ist politisch das Bessere?
Also verschenkte Jahre am Ende?
In Teilen sicherlich verschenkt. Bei der Frage, hätten wir nicht viel früher anfangen müssen? Und wie Sie in der Anmoderation gesagt haben, ein Land in Moll, wir haben eine schlechte Stimmung. Ja, aber vielleicht ist es auch manchmal notwendig zu erkennen, wie schlecht es aussieht, um bereit zu sein, Reformen zu machen. Welche das dann sind, das muss dann immer der Wähler über die Frage entscheiden, wen er wählt.
Wenn man sich so umhört, wie die Stimmung ist, dann hat man den Eindruck, die Wahlkämpfer sind sehr motiviert, genau zu sagen, was sie wollen, überbieten sich mit vielen, vielen Vorschlägen, die da sind. Früher hieß das mal links und rechts und linkssozial oder wirtschaftsliberal. Sind das solche Kategorien, die man heute noch anwenden kann?
Sehr begrenzt. Also in einem stimme ich zu, die Lage ist ausgesprochen problematisch. Man muss sich nur die Eckdaten anschauen. Das Wirtschaftswachstum als zentrales Element hochproblematisch, auch im Vergleich zu den europäischen Partnern. Ich finde, das Schlimme an diesem Wahlkampf ist, dass feststeht, wie das danach aussehen wird. Und das finde ich ja ein Problem. Wenn heute ungefähr jeder weiß, dass der nächste Kanzler Friedrich Merz heißen wird, finde ich das deshalb ein Problem, weil auch klar ist, mit wem er koalieren will. Ich weiß, die FDP sagt, schwarz-gelb ist das Richtige.
Vor 4 Jahren auch gesagt, es wird Armin Laschet,
ja,
und der Bundes nicht.
Ja, ich weiß, ich habe das nie gesagt, aber zum Beispiel hat das Christian Lindner gesagt, das weiß ich. Also der hat gesagt, die Frage ist nur noch, wer Vizekanzler wird. Ja, aber wir haben heute eine andere Situation. Wir haben eine andere Situation, die Union ist einigermaßen stabil bei 30+X oder 30%. Und der nächste mögliche Koalitionspartner ist bei 15. Das ist in diesen Wochen nicht aufholbar. Und da wird es so sein, leider, dass es dann eine Koalition vermutlich der Union mit der SPD gibt. Das macht es problematisch. Natürlich gibt es dann ein höheres Maß an Kenntlichkeit danach, wenn mal theoretisch die FDP in der Opposition ist, mal theoretisch die Linke es schafft und auch in der Opposition ist. Das haben wir erlebt. Das war sicherlich gut. Daraus entstand ja durch die Große Koalition dieser Wunsch, wir müssen etwas verändern. Das ist ja auch richtig. Das Schlimme ist, dass das Ergebnis ist, es gibt wieder dann eine schwarz-rote Koalition. Und das finde ich wirklich ein Problem. Ich habe all die Jahre auch miterlebt, wo es schwarz-gelb gab. Da habe ich genug zu kritisieren. Aber man muss bei aller Kritik natürlich auch sagen, die haben wenigstens ihren Stil durchgesetzt. Jetzt gab es Stillstand. Jetzt ist in einem Koalitionsvertrag vergleichsweise viel Gutes auch aufgeschrieben worden. Und die Praxis hat damit nur begrenzt zu tun gehabt. Das ist das Problem. Ich könnte jetzt Stichworte wie Klimageld, Kindergrundsicherung und so weiter nennen. Ja, in einem hat Otto Fricke zweifellos recht. Wir haben sowohl mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine als auch mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, was die Haushaltslage betrifft, eine völlig neue Lage. Aber ich finde ja im Gegensatz zu ihm, dass nicht etwa der Krieg die Ursache war. Die Ursache für das Scheitern dieser Ampel, die liegt in der Absage damals, eine Koalition zu machen, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Damit war der Zwang da, dass man in eine Koalition geht. Und das ist verheerend gewesen. Denn eigentlich muss man von Anfang an sagen, diese Partner haben nicht zusammengehört. Und wenn das einem erst nach 3,5 Jahren auffällt, ist es ein Problem. Und ich finde ja, dass da eigentlich das Szenario, was man ja nachlesen kann, was es bei der FDP gab, nicht unbedingt dafür spricht. Und ich kenne genügend FDPler, die lange vorher gesagt haben, es geht zu Ende. Das ist alles legitim. Ich glaube aber, dass es nicht mehr dem Land dient.
Wenn man noch mal auf 2021 schaut, dann war die FDP durchaus stark bei den Wahlen und im Endeffekt beim Wahlergebnis, die Linke übrigens auch. Das sieht heute auf beiden Seiten anders aus, wie Pole, die abgeschmolzen sind. Kann die FDP das ausschließlich mit dem Thema Wirtschaftskompetenz und Wirtschaft wieder rausreißen und da das Ruder rumreißen?
Nein, und ich würde dem auch widersprechen. Ist klar, die Perzeption ist immer, Linke können nur Geld verteilen und FDP kann nur Wirtschaft. Beide Parteien haben ein breites Spektrum. Und das sieht man auch an ihren jeweiligen Programmen mit unterschiedlichen Antworten. Und ich glaube, dass das Thema Wirtschaft ja nicht ein Thema ist, Wirtschaft für die Wirtschaft als Politik zu machen, sondern Wirtschaft, um eine soziale Marktwirtschaft dann auch eben funktionsfähig zu erhalten oder wieder funktionsfähig zu machen. Denn wenn nicht klar ist, wofür die wirtschaftliche Freiheit ist, wofür bürgerliche Freiheiten sind, dann ist das an der Stelle wirklich kein Argument, FDP zu wählen. Sondern es muss immer die Frage sein, was will man denn mit dieser Freiheit machen? Wozu führt denn das bei den Einzelnen? Und das Zweite ist, da widerspreche ich so ein bisschen, wenn man in einer Koalition angelangt ist, und das, ich darf noch mal dran erinnern, 2021 war ja die Frage, ginge es denn vielleicht auch mit Jamaika? Und man wusste gar nicht, wer bei der CDU/CSU der Ansprechpartner dann an der Stelle war. Und da war ziemlich schnell klar, diese Koalition geht nicht. Und man geht in eine Koalition, man macht diesen Koalitionsvertrag.
War zu Anfang ja auch eine große Aufbruchsstimmung.
Ja, war es auch. Ich glaube, dass es auch wegen der Dinge, ich gebe zu, auch wegen des Verfassungsgerichtsurteils, gar keine Frage, dann am Ende eine neue Geschäftsgrundlage gab. Aber dann hat man als Politiker, finde ich, die Verantwortung, es zu versuchen, solange wie es geht, dass das nicht wirklich glücklich am Ende war. Gar keine Frage. Und dass alle drei, wie ich übrigens glaube, nicht mehr wollten, es nur wieder diese typisch deutsche Frage war, wem schiebe ich die Schuld zu? Ich glaube ja, das ist auch der Grund, warum wir so gerne Tatort und solche Sachen gucken. Wer ist schuld und muss der büßen und so weiter? Aber am Ende wussten alle, es ging nicht mehr. Und mir wäre es lieber gewesen, wie es sich bei einer gescheiterten Beziehung gehört, man macht das friedlich, schiedlich und trennt sich klar im Bewusstsein dessen, dass es nicht mehr geht. Das ist das, was mich schon ärgert. Aber insgesamt, glaube ich, ist es für die FDP wichtig zu zeigen, ja, dieses Thema Marktwirtschaft, wohlgemerkt soziale Marktwirtschaft, ist etwas, das wird es im Deutschen Bundestag klar und deutlich nur mit uns geben.
Aber kann das vielleicht sein, dass man startet in eine Koalition, sie nicht nur Fortschrittskoalition nennt, was ja schon ein Anspruch ist, der legitim ist, und dann aber auch alles tut, genau das zu kommunizieren, dann sieht, dass das gar nicht möglich ist, ganz früh sieht. Ganz früh sieht. Und ich, wie gesagt, damals beim Koalitionsvertrag konnte man den Angriffskrieg Putins nicht erahnen, das will ich wohl sagen. Und das Verfassungsgerichtsurteil hat manchen überrascht, auch den Kanzler. Also ich weiß, wovon ich rede. Der hat vor der Wahl mir auch gesagt, das wird alles anders sein, weil man wusste vor der Wahl ja nicht, wie es ausgeht. Aber am Ende des Tages war der Anspruch doch von Anfang an viel zu hoch gegriffen. Und das Problem der Freien Demokraten war doch ein ganz schlichtes. Man hat bei der ersten Wahl in Niedersachsen damals von den Wählerinnen und Wählern bescheinigt gekriegt, dass man nicht mehr in den Landtag gehört. Und das bringt natürlich eine Stimmung. Danach kam Berlin, ich rede jetzt gar nicht über den Osten, wo man unter 1% ist, dass das sozusagen zwingend dann dazu führte, wir mussten handeln. Und das, finde ich, ist dann nicht mehr verantwortungsbewusst fürs Land. Das kann ja alles wahr sein. Und ich verstehe ja, ich bin ja selber Parteipolitiker und war lange Zeit Fraktionsvorsitzender. Ich weiß, dass eine solche Situation natürlich zum Handeln, der Druck wird immer größer. Aber mit dem Land, weil jetzt ja immer so die Attitüde, wir mussten, weil das Land, das stimmt ja einfach nicht. Es ging selbstverständlich, dass auch legitim darum, dass die FDP überlebt. Und deswegen musste man raus, weil die überwiegende Meinung, das haben ja auch nicht alle so gesehen, ich will immer nur darauf verweisen, ein Minister hat gesagt, das macht man nicht, ist großer Unsinn, ein stellvertretender Regierungssprecher hat das gesagt, viele andere mehr, die haben eine andere Position vertreten. Dann, finde ich, muss man schon Fragezeichen setzen, dass das also alles so mit dem Land zu tun hat. Denn dann wäre es anders gewesen. Das ist nicht der Fall. Das trifft im Übrigen für andere auch zu. Ich meine, wenn sich heute die Grünen so darstellen, also wir waren die einzig Edlen, wir haben versucht zu vermitteln, das ist natürlich großer Unsinn. Und jetzt gibt es so philosophische Abhandlungen. Ich finde, wir brauchen viel, viel mehr Ehrlichkeit. Und zur Ehrlichkeit gehört, dass die Situation aus vielen, vielen Gründen, die sehe ich im Übrigen nicht nur in der Ampelkoalition. Die sind schon lange angelegt.
Zur Ehrlichkeit gehört ja auch dazu, dass die Linke aus ganz anderen Gründen um die 5%-Hürde jetzt kämpfen muss. Sie haben vorgeschlagen, zusammen mit Gregor Gysi und Bodo Ramelow die Aktion Silberlocke ins Leben zu rufen.
Mission.
Mission.
Ganz wichtig.
Hieß es nicht vorher Aktion?
Wir haben was Katholisches. Gregor Gysi hatte das mal so genannt, aber hat sich korrigiert. Okay. Wir haben ihn dann überstimmt. Das ist Mission. Das ist auch ganz wichtig.
Aber das mit der Silberlocke bei Gregor Gysi, müssen wir uns dann mal irgendwann noch klar machen.
Ne? Ja, aber wir haben schon so viel jetzt Lockengeschenk gekriegt. Also das ist,
das reicht dann auch. Die Frage ist, reicht denn so etwas, sich auf die Grundmandatsklausel letztendlich zu berufen? Oder muss da nicht noch sehr viel mehr inhaltlich auch nachgeschoben werden?
Ich stimme Ihnen da vollkommen zu, dass das zunächst ja nicht mehr und nicht weniger als eine Kommunikationsidee ist. Wir haben das Bundesverfassungsgericht, was das Wahlrecht betrifft, und haben uns natürlich zunutze gemacht, dass dort klar festgestellt ist, wenn man 3 Direktmandate gewinnt, ist man im Bundestag unabhängig von der Situation. Wir kannten die damalige Situation. Die Umfragen waren bei 3%, teilweise bei 2%, also katastrophal, und wir waren relativ chancenlos. Und ich sage das für mich, und das trifft für Gysi und Ramelow genauso zu. Es war jetzt nicht so, dass wir alle gesagt haben, oh, wir wollen unbedingt. Wenn die Linke jetzt bei 10% stehen würde, würde ich mich wirklich gerne zur Ruhe setzen.
Jetzt da.
Ja, hier und da bei 4, das ist ja ein gutes Zeichen. Ich glaube, das hat schon damit zu tun. Es geht ja, Sie haben ja in einem völlig recht, es muss doch um mehr gehen. Im nächsten Bundestag werden wir Opposition sein, das ist gesichert. Weil neben der Tatsache, dass rechnerisch dann nichts geht, ist das auch unsere Aufgabe. Und wir müssen in vielen Fragen überhaupt wieder dazu finden, dass wir seriöse Angebote machen. Aber die jetzige Situation, das ist doch das Problem, was wir haben werden. Wir werden im nächsten Bundestag völlig unabhängig von uns eine starke Opposition ganz rechts außen haben. Ich finde das vielfach problematisch. Wir werden gegebenenfalls die FDP, gegebenenfalls das BSW haben. Und das war der Antrieb für uns zu sagen, wir brauchen noch eine linke Stimme im Bundestag. Denn es ist doch wunderbar, wenn sich Menschen wie Fricke und Bartsch richtig streiten können in der Sache und Angebote machen können. Das macht unsere Demokratie aus. Und das ist ja eine der schlimmen Sachen, die wir ja verloren haben. Die gibt es nur noch ganz wenig, dass wir in der Sache streiten und dann machen sich das andere zunutze und erzählen irgendwas von Altparteien, die immer nur an sich denken. Und dieses Problem haben wir, weil ich erlebe das jetzt im Wahlkampf immer wieder. Und da müssen wir uns auch an unsere Nase fassen. Ja, wir sind durch Streit aufgefallen. Wir haben dann die Abspaltung gehabt, die für uns eine Katastrophe war. Und das ist ja mit einem riesen Hype, wo ich jetzt allerdings sehe, dass Menschen auch fragen, na, was ist denn eigentlich davon geblieben? Also wenn man im Thüringer Wahlkampf plakatiert, wir werden den Frieden in der Ukraine schaffen, ist das jedenfalls aus der Sicht eines Politikers mindestens mit einem Fragezeichen zu versehen. Ich glaube, dass eine linke Kraft notwendig ist, das wollen die anderen nicht sein. Und das ist unser Job. Und deswegen kämpfen wir. Und ich sage das also ganz offen. Ich sage das ganz offen. Eigentlich brauchen wir dieses Spektrum. Ich sage das noch heute. Wir hatten eine Situation im Deutschen Bundestag mit einer Koalition aus Union und SPD und den Oppositionsparteien Linke und Grüne. Ich weiß das, weil ich Oppositionsführer war.
Da fehlte
ich habe damals
FDP,
den Satz gesagt, die FDP gehört in den Bundestag. Das wurde mir schwer von der FDP, von anderen zum Vorwurf gemacht. Ich wäre also ein FDP-Unterstützer. Völliger Unsinn. Ich habe nur gesehen, dass das die AfD stark gemacht hat.
Ja, ja,
dass die und das ist, die, alle, immer musste man nach links ausgleichen. Das ist nicht gut. Ich möchte mit Fricke streiten.
Ja, und das, da, also, da will ich auch sagen, das haben wir verlernt. Wir haben, das hat natürlich auch was mit sozialen Medien zu tun und das hat mit einer Erkenntnis zu tun, die man relativ schnell am Anfang seiner Karriere als Abgeordneter merkt. Du kriegst, wenn du den anderen mal so richtig eine verpasst, kriegst du Applaus und Schulterklopfen. Oh, dem hast du aber gegeben oder der hast du aber gegeben. Aber wenn man wirklich etwas verändern will für die Menschen, dann muss man diskutieren, dann muss man zeigen, was ist die Meinung hier, was ist die Meinung, die dagegen steht, warum wird die Lösung so gemacht. Man muss übrigens auch manchmal erklären. Und da sind die 30 Sekunden dann eben Mist. Und deswegen
dafür gibt's sehe ich
das
nichts.
Dafür gibt, ja, ne, das hätte ich jetzt auch gesagt. Nein.
Das ist einfach wahr.
Das ist wahr, warum, ist warum wahr. Aber auch zum Beispiel, ich, das hört jetzt blöd wie Werbung, aber ich glaube, es ist ähnlich bei dem Nabasch auch. Warum ich so ein Gespräch mag, weil ich kann einen Gedanken ausarbeiten und der zuhört, kann sagen, okay, teile ich oder teile ich nicht.
So.
Und das kann man hier, und das sage ich auch, das kann man noch beim Deutschlandfunk, aber selbst bei manchen Interviews im öffentlichen rechtlichen Radio hast du noch eine Minute. Ja, toll.
Aber,
willst du da was erklären in der komplexen Welt, in der wir leben?
Ja, wir schauen aber mal so ein bisschen in Richtung Wahlkampf. Die Union hat ja durchaus schärfere Töne angeschlagen, als das noch vor einiger Zeit der Fall war. Einige sprechen sogar vom Paradigmenwechsel in wichtigen Feldern, wie zum Beispiel Migration, aber auch bei der inneren und äußeren Sicherheit, aber auch bei Sozial- und Wirtschaftspolitik. Vor allen Dingen, wenn man eigentlich ja bisher fast befriedete Felder, wie zum Beispiel das Bürgergeld oder auch die Rente und so weiter, betrachtet. Das wird jetzt auf einmal alles neu aufgerollt.
Glaube ich nicht.
Glauben Sie nicht?
Das wird jetzt eine Antwort sein, die werden viele in der CDU und CSU nicht mögen. Aber wer ist denn die CDU und die CSU? Ist das sage ich jetzt mit Lob, das ist die letzte übrig gebliebene Volkspartei in Deutschland. Das ist die SPD mit 15% nicht mehr. Aber ist das dann der Wirtschaftsflügel eines Generalsekretärs Lindemann und eines Friedrich Merz? Oder ist das mehr der Flügel der CDA, der Arbeitnehmer, wo ein Herr Radke an der Stelle sagt, ja, also das mit dem Mindestlohn, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir das mal mehr politisieren und die Politik das entscheidet. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Das ist auch eine Bedienung der jeweiligen Felder, die diese Volkspartei hat, ist legitim. Ich glaube, sie tut es deswegen, weil sie am Anfang dachte, sie gleitet so, Dietmar Bartsch hat gesagt, so in diese 30, vielleicht werden es auch noch 35% und dann kommen wir schon irgendwie hin und Friedrich Merz wird es auf jeden Fall. Und wissend, dass unsere Wahlen in Europa, in vielen Ländern, aber auch bei uns in den letzten 2 Wochen entschieden worden sind. Ich erinnere an die letzte Bundestagswahl. Mhm. Ja, ein Lachen von Armin Laschet, wo jeder weiß, der Mann hat nicht über die Opfer der Flutkatastrophe gelacht, sondern er hat einfach gelacht, vielleicht aus einem Moment und so weiter. Aber trotzdem gelang es eben, da einen Keil in diese Volkspartei zu bringen und ihren eigenen Spitzenkandidaten in Anführungszeichen da sozusagen kaputt gemacht hat. Und deswegen bin ich vorsichtig. Ich glaube, sie tut das jetzt, weil das so ein bisschen, man das ja Rally around the flag, du nimmst einen, der jetzt mal kräftig ruft und schallt und dann folgst du dem. Und das scheint ja nicht nur bei der CDU zu sein, sondern ist ja auch bei manchen Parteitagen, hat man am Wochenende gesehen, Hauptsache laut brüllen und rufen. Ich frage mich immer, warum man die eigenen Delegierten anschreien muss, aber manche tun das halt.
Die eigenen Delegierten schreit man ja nicht wegen der Delegierten an, sondern die schreit man an, weil man danach, sonst würden wir das ja gar nicht mitkriegen, in irgendeinem Sender ist und dieses Schreien wiedergespiegelt wird. Ich finde, wir haben ein Problem mit unseren Wahlkämpfen. Und ich weiß das selber und ich nehme mich da auf gar keinen Fall aus. Wir müssen zuspitzen. Weil ansonsten haben wir keine Chance, wenn wir eine sachliche Auseinandersetzung...
Auch weil Wahlkämpfe immer wichtiger werden, nicht zuletzt, weil die Parteien Bindungen nachgelassen haben?
Das ist in jedem Fall so. Die Parteibindungen haben nachgelassen. Wir haben ein viel größeres Spektrum. Also ich weiß, wir haben 4 Parteien im Bundestag gehabt. Das gab es auch, dann auch 5. Das ist jetzt anders. Es können viel mehr werden. Aber vor allen Dingen ist es so, man kriegt nur eine Widerspiegelung, wenn... Das ist ein wirkliches Problem. Und das geht natürlich an die politischen Formationen. Aber ich sage das jetzt mal als jemand, der verantwortlich war für Wahlkämpfe. Und ich habe einen Wahlkampf gewonnen mit 12%. Und ich habe auch einen Wahlkampf verantwortet, wo wir rausgeflogen sind aus dem Bundestag. Und ich würde heute, kann ich das ja in großer Ruhe machen und sagen, welcher von den beiden besser war. Jetzt rein sachlich. Der eine war ein sachlicher Wahlkampf und das ist ein großer Fehler. Ich weiß, dass es ein großer Fehler ist. Die Zuspitzung, die
Kenntlichmachung. Also es braucht den emotionalen.
Es braucht genau diese emotionale Schiene. Und das ist mein Problem. Ich habe das vorhin gesagt, wiederhole das gern. Ich stimme zu, es wird eben nicht die großen Veränderungen geben. Weder im Rentensystem noch beim Bürgergeld. Da kann man jetzt viel erzählen, was da einsparbar machbar wäre. Es ist, glaube ich, alles Quark. Und am Ende des Tages wird es einen Koalitionspartner geben. Und ich glaube nicht, dass es die FDP sein wird, aber sei es drum.
Aber am Ende müsste es ja eine große Veränderung sein, um dieses Land wieder voranzubringen.
Ja, und das ist ja das, was die CDU jetzt mit Blick auf das Wahlergebnis sehr wohl suggeriert. Wir werden die großen Veränderer sein. Ich glaube da keine Sekunde dran. Man sieht das im Übrigen. Ich glaube auch, es stimmt nicht mal, dass die Volkspartei, sie sind regionale Volkspartei, das stimmt. Aber wenn ich mir manche Wahlergebnisse der CDU ansehe, da sind die nicht höher.
Einigen wir uns auf bundesweite Volkspartei, dann würde ich
das sagen. Ja, okay. Das ist so mit den Wahlergebnissen jetzt. Aber das ist, eines ist doch klar, sie werden nicht allein regieren und sie werden einen Partner haben aus der jetzigen Ampel. Das ist sicher. So, meine Prognose ist, dass es nicht die FDP sein wird, weil es nicht reichen wird. Aber sei es drum. Die FDP kämpft jetzt darum. Das ist mir alles am Ende egal. Ich habe das Gefühl, dass es dann einen Koalitionsvertrag geht. Und sie haben nur einen Anspruch. Den wird es geben. Wir dürfen nicht so streiten wie die Ampel. So, und das finde ich ist zu wenig. Wir haben so wahnsinnige Herausforderungen im Land. Wir sehen das in anderen Ländern, wo auch, man muss einmal nach Frankreich schauen und man sieht, was das Ergebnis ist. Oder Otto Frick ist ein Spezialist für die Niederlande. Ist eine katastrophale Situation. Ich weiß viel zu wenig davon. Ich weiß nur, wer da jetzt regiert. Und ich weiß, wie viele andere früher gesagt haben, der niemals. Oder ich sehe jetzt Österreich. Und wir haben in Deutschland nicht die Situation. Natürlich wird bei dieser Wahl diese Partei da rechts außen keine Rolle spielen. Aber mit den Entscheidungen, die wir jetzt treffen, könnte das sein. Und das ist im Übrigen.
Diese Entscheidungen müssen auch am Ende zu Veränderungen führen, ja. Wenn wir uns das anschauen, dass wir hier in einer Krise sind, die auch greifbar geworden ist. Nicht zuletzt dadurch, dass wir täglich Meldungen haben, dass große Konzerne Arbeitsplätze abbauen werden. Aber es sind ja auch die kleinen Mittelständler, die letztendlich leise sterben. Die Insolvenzzahlen sind erschreckend. Wie umgehen mit so einer konjunkturellen Krise oder ist das überhaupt eine konjunkturelle Krise?
Es ist eine konjunkturelle Krise, es ist eine strukturelle Krise. Sie wird verstärkt durch den Konflikt Russland-Ukraine. Sie wird zudem noch verstärkt durch den Umbau im Energiebereich, den wir haben wollen. Aber wir hatten so etwas, wird ja oft vergessen, wir hatten sowas ja schon mal. Wir hatten die Frage der Agenda 2010, dass man erst mal, oh, das geht alles noch. Also als Schröder 98 gewählt worden ist, oh, das kriegen wir alles durch. Und bei der Rente gibt es hier ein bisschen mehr und da ein bisschen mehr.
Bis man fast bei 5 Millionen Arbeitslosen.
Und das ist der erste Punkt, der bisher noch nicht so stark sich auswirkt. Ja, bin ich froh drum, weil jeder Arbeitslose ist ein weiteres Schicksal, das einem in der Magengrube sitzt. Aber bisher ist die Arbeitslosigkeit immer noch sehr niedrig, auch wenn wir das mit Europa vergleichen. Nur, das Problem ist, wenn die dann mal hochgeht, dann ist es noch viel später. Die Schwierigkeit, die wir haben uns nach dieser Agenda 2010, und da kommt dann wieder das Problem. Die Wahl wurde verloren, aber danach, die ersten Merkel-Jahre, profitierten von einer Reform, die jemand anders gemacht hat. Und das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass die Reformen, die gemacht werden, egal ob mehr von einer linken oder mehr von einer bürgerlichen Regierung, der sie macht, wird nicht belohnt, dass er sie gemacht hat, sondern es wird erstmal so, oh, das ist aber alles ganz schlimm und alles ändert sich und ich könnte der Verlierer sein. Obwohl man eigentlich wissen müsste, dass wenn sich nichts ändert, werden wir alle die Verlierer sein.
Wenn Herr Fricke sagt, dass wir auch strukturelle Probleme haben, gerade im Bereich Wirtschaft, liegt es auch daran, dass die Rahmenbedingungen für Unternehmen einfach verändert werden müssen? Und wenn ja, in welcher Richtung?
Zweifellos für die Unternehmen, aber genauso für die Bevölkerung. Also wenn ich nur, das ist ein Stichwort, was sofort auf fruchtbaren Boden fällt, Energiepreise. Da muss man sich fragen, warum ist das so und was können wir real tun? Da gehen Meinungen auseinander. Wir haben ein großes strukturelles Problem. Sie haben auf die Insolvenzen verwiesen. Ich verweise nochmal auf das Wirtschaftswachstum. Wir haben eine katastrophale Situation. Wir sind in Europa im Moment wirklich wieder der kranke Mann. Und die Frage, wann die Arbeitslosenzahlen steigen, das ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Die werden nicht mehr in Richtung 5 Millionen gehen. Das glaube ich sehr wohl nicht. Aber wir haben jetzt schon regional riesige Probleme. Auf der anderen Seite einen Fachkräftemangel. Ich glaube, dass wir das nur beheben können, indem wir den Mut haben, wirklich strukturelle Reformen anzugehen. Und das Zweite ist, worauf man immer wieder verweisen muss, wir haben eine der gesellschaftliche Zusammenhalt geht verloren. Das ist das viel größere Problem. Warum können andere erfolgreich sein, die da rechts außen sind? Nur deshalb, weil diejenigen, die eigentlich für die Reformen zuständig sind, das nicht hingekriegt haben. Wenn wir, und ich nehme nur, ich weiß, dass das jetzt auf Widerspruch stoßen wird, wenn wir eine Situation haben, dass die Zahl der Kinder in Armut in Deutschland steigt und den höchsten Stand hat nach 3 Jahren Ampel mit einer Sozialdemokratie und den Grünen, das werfe ich nicht mal der FDP vor, jetzt sage ich mal böse, von der erwartet man nichts anderes, den höchsten Stand haben bei der Kinderarmut und auf der anderen Seite die Zahl der Milliardäre mehr wird, dann ist was schräg. Und wir sind uns garantiert einig in einer Frage, dass wir eine große Steuerreform brauchen. Das haben wir schon vor der letzten Wahl gesagt, das hat die FDP gesagt, das haben die Grünen gesagt, die SPD gemacht, ist nur nicht gekommen.
Steuerreform in Richtung auch, dass Unternehmen weniger Steuern zahlen sollen?
Nein, das ist zu einfach zu sagen, Steuern runter, wie das jetzt teilweise die FDP sagt, nicht Otto Fricke, der ist da differenzierter. Das ist auch viel zu einfach. Es muss natürlich, da müsste man wirklich ins Detail gehen, im Lohnsteuerbereich. Die CDU macht jetzt den richtigen Vorschlag, dass der Spitzensteuersatz später beginnen soll. Finde ich völlig richtig, dass ich das sage als Linker. Ist aber jetzt auch nicht so eine neue Idee. Aber wir brauchen dort eine Reform. Bei Unternehmen muss man sehr wohl schauen. Ich glaube, dass das Hauptproblem für Unternehmen wirklich häufig die Energiepreise sind. Und nicht, ich glaube, dass wir einen Widerspruch haben, Steuern auf Kapital und Steuern auf Arbeit. Das ist für mich ein Widerspruch, dass die Steuern auf Arbeit viel höher sind als die auf Kapital. Aber insgesamt müssten wir dann wirklich die einzelnen Dinge durchgehen. Fakt ist, mit der jetzigen Art und Weise kommen wir an Grenzen. Und das ist im europäischen Maßstab so. Und das ist aber auch so, wenn wir die einzelnen Unternehmen betrachten. Das ist kein Zufall. Da wird immer gesagt, ja, wir müssen mit den Steuern runter, dann bleiben die Unternehmen. Ich glaube, das ist großer Quark. Ich glaube, das ist ganz großer Quark. Wir brauchen andere Entscheidungen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Und da unterscheiden sich dann die Ansätze. Was wäre dann wirklich strukturell notwendig? Was wäre wirklich strukturell notwendig? Da gibt es jetzt Leute, die sich das einfach machen und sagen, russisches Gas, dann ist alles wieder gut. Ein Unsinn sondergleichen. Sondern da müssen wir wirklich, also wir können ja zum Beispiel das Thema Rente mal aufrufen. Und da gehen vermutlich unsere Meinungen weit auseinander. Wenn wir über Rente reden, dann müssen wir den Durchbruch schaffen und sagen, okay, es zahlen alle ein, die Beitragsbemessungsgrenze, wir haben einen Abflachen und so weiter. Also wir haben da ein breites Angebot, die FDP vermutlich auch. Und darum muss man streiten. Was wollen wir? Wollen wir aus dem Haushalt weiterhin, wo ich dafür bin, die Rente mit über 100 Milliarden unterstützen, die Rentenkasse? Ich sage ja, ich vermute, Otto Fricke wird Nein sagen. Aber das sind Dinge, worüber man dann wirklich seriös streiten muss. Und das tun wir zu wenig. Mhm. Da wird allgemein dann gesagt, na, die Lage ist schlimm und das sind alles Versager. Ja, ich finde, dass einige Minister einen schlechten Job gemacht haben. Aber das kann es nicht allein sein.
Ich würde gerne noch ein bisschen bei der Wirtschaft bleiben und ja, bei dem, was Herr Bartsch auch gesagt hat, so nach Motto, FDP will immer nur wieder die Steuern senken und dann ist alles gut.
Nee, das ist das Vorurteil. Ist auch okay, hat er ja auch nicht gesagt so.
Na, wenn man die einzelnen Plakate sieht, das ist ja nicht mehr ein Vorurteil.
Ja, aber Moment, oder? Jetzt kommt das Spannende. Wir stellen fest, dass das deutsche Modell, was basiert hat, sicherlich auf preiswerte Energie, übrigens, die nicht nur teurer geworden ist wegen der Frage russisches Gas, deswegen ist das auch eine viel zu einfache Antwort, die jetzt gerade die BSW bei dem Thema oder das Bündnis Sahra Wagenknecht, muss man sagen, macht, sondern sie hat ja auch basiert auf der Tatsache, dass wir ein Energiesystem hatten mit zentralen größeren Kraftwerken, wenigen Leitungen und dann geht das auch alles. Wir haben uns entschieden, dass wir das insgesamt als Gesellschaft anders machen wollen. Ich erinnere daran, dass Klima und Nachhaltigkeit bei der letzten Bundestagswahl das Top-Thema war, dann sehen wir aber auch, wie viel Investitionskosten das macht. Zwei, sie basierte auch darauf, dass wir Produkte in der Welt verkauft haben, die eben besser waren als die aus anderen Ländern. Und da sind wir eben auch nicht mehr so gut, weil übrigens wir beim Thema Bildung und Forschung auch nicht mehr so gut sind, obwohl wir wissen müssten, dass der Rohstoff, den wir haben, zwischen unseren Ohren da an der Stelle liegt. So, und dann kommt
Die Ministerin gestellt?
Ja, wir. Aber wenn es einfach nur der Bund wäre, wäre das ja schön. Dann würde ja der Bundeshaushalt an der Stelle, ne, würden wir auch noch Schulen machen. Bitte nicht. Das ist Aufgabe wenigstens der Länder noch, die übrigens, was viele nicht wissen, mehr Steuereinnahmen haben als der Bund. Aber worauf ich hinaus will, ist was anderes. Wenn wir uns verändern wollen, dann machen wir das doch nicht, indem wir sagen, hier ein bisschen, da ein bisschen, sondern wenn wir wirklich eine Veränderung haben wollen, dann sagen wir, ich, Achtung, investiere jetzt dahin, um das hinzubekommen. Ich bilde mich fort, ich besorge mir, was weiß ich, einen Computer, weil ich den brauche, um meine Arbeit zu machen. Ich mache dieses oder jenes. Wir investieren. Und das muss eine Wirtschaft, die feststellt, dass ihre Produkte so nicht mehr laufen, muss es auch tun. Da kommen wir dann zum Thema Steuern. Wenn ich sage Steuersenkung, dann nicht um den Zweck, Hauptsache Steuern gesenkt, sondern um den Zweck, wie reize ich andere dazu, bei uns zu investieren, dass sie sagen, obwohl die Energiepreise ein bisschen höher sind, obwohl die Lohnkosten und Lohnnebenkosten höher sind als in manch anderen Ländern, ich gehe nach Deutschland. Das kann übrigens dann auch viel mit dem sozialen Zusammenhalt zu tun haben, damit wir uns nicht missverstehen. Aber es hat viel damit auch zu tun, dass eine Investition sich auch rentieren muss. Denn hinter dieser Frage steht ja auch, dass das Unternehmen auf Dauer funktionieren muss, damit die Arbeitsplätze gesichert sind und so weiter. Und da ist das größte Problem im Moment, dass man sagt, in Deutschland investieren, ich weiß nicht, Strompreise zu hoch, unklar, wo das hingeht mit der Frage der sozialen Kosten und vieles andere mehr. Das wird die Aufgabe, egal welcher Regierung, sein. Denn es geht am Ende ganz viel um Psychologie und Vertrauen. Und da haben wir noch nicht die Einigung, gerade auch deswegen, weil rechts ganz viele sitzen und sagen, so wie in den 80ern. Ja, schöne Grüße, sage ich dann immer, verzichtet als erstes mal auf eure Handys.
Wie wichtig ist es denn, dass in Deutschland investiert wird?
Die zentrale Frage. Ich glaube, es ist die zentrale Frage. Es wird immer gesagt, ja, die Investitionen sind ja so gestiegen. Ja, das ist einfach so nicht korrekt. Es ist so, dass wir weiterhin, wenn man das mit Europa vergleicht, eben nicht spitze sind. Ich glaube, das ist wirklich ganz... Die Frage ist aber auch da, weil Investitionen zu machen, da hat ja erstmal niemand was dagegen. Das ist etwa so, wie im Wahlkampf sagen, wir müssen mehr für Bildung tun. Ich habe noch keine Partei bisher gehört, die gesagt, wir müssen weniger für Bildung tun. Das ist erstmal eine Nullaussage. Aber dort eben wirklich zu sehen, dass wir spitze bleiben und dass man dort, also ich lobe jetzt ausnahmsweise mal, damit es deutlich wird, was ich sagen will, ein Bayern in den 60er Jahren. Die haben mit staatlichen Investitionen dafür gesorgt, dass dieser Standort spitze war. Und haben sich dann herausgezogen.
Mit Laptop und Lederhose.
Naja, so, genau, wegen meiner. Und das ist natürlich wirklich nicht verkehrt. Wir sind dringend gefordert, im Investitionsbereich mehr zu tun. Aber wir sind natürlich auch gefordert. Wir haben Energie.
Aber sind wir da attraktiv genug?
Ich glaube, dass der Standort Deutschland weiterhin attraktiv ist. Aber wir sehen ja bei einem unserer zentralen Bereiche der Wirtschaft, Auto, dass wir dort jetzt mit vielen Fragezeichen versehen werden. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich frisch im Bundestag war, da gab es einen Bundeskanzler, der hieß Schröder, der hat gesagt, naja, wir müssen in dieser Legislatur ein 1-Liter-Auto haben. Alle fanden das irgendwie gut. Wir haben bis heute in dieser Richtung nichts. Jetzt ist das Thema Elektro und. Wir sind nicht mehr spitze. Und das ist, also natürlich muss jetzt nicht der Staat bei VW oder bei Mercedes, da würde ich als Linker sagen, hallo, aber wir müssen dafür sorgen, dass wirklich die Bedingungen dafür, weil da geht es eben auch um sozialen Zusammenhang, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ordentlichen Tarifverträgen und so weiter, die müssen sich verbessern und das haben wir nicht. Stromleitungskosten, um nur einen Punkt zu nennen. Ein Riesenproblem, wo es keine Bewegung gibt, in dem Fall liegt es jetzt wirklich auch an den Ländern, also ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, wir erzeugen Energie ohne Ende und haben die teuersten Preise.
Und ihr kriegt sie nicht runter.
Und wir kriegen sie nicht nach Bayern. Und die wollen nichts verändern, weil im Bundesrat gibt es dann keinen Schaden. Also das sind Dinge, wir müssen an die Grundsätze, sprich Föderalismus. Es gab eine Föderalismusreform 1, 2, aber niemals wurde über den Bereich Finanzen geredet. Das ist aber ganz zentral. Das ist ganz zentral. Keiner traut sich daran.
Ja, das ist wie in der Schule. Bei Mathematik setzt sich ein Großteil nach hinten und vorne hast du nur ein paar Freaks, die wie wir gerne in den Haushaltsausschuss gehen und sich damit sprechen. Wir werden uns mit genau dieser Frage, wie sind die Zahlungsströme, wer zahlt für was, welche Steuern zahle ich eigentlich für wen?
Das ist wie auch unser Bundeshaushalt. Ich meine, als jemand, der für den Bundeshaushalt wesentliche Verantwortung trägt. Wenn wir nicht dahin kommen, dass wir dort die Fragen mal offen bringen. Heute, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was im Wahlkampf eine große Rolle spielt, was ich als wahnsinnig ansehe. Da sagt ein Trump 5% für Rüstung, ein Robert Habeck 3,5%. Ich kann nur sagen, seid ihr wahnsinnig? Was erzählt ihr? Was suggeriert ihr den Leuten? Es ist der Wahnsinn. Jeder weiß, dass es weder 3,5 noch 5 irgendwas geben wird. Entweder man macht wirklich den Trick eines Sondervermögens, was auch nur Schulden sind. Kann man machen, aber ich glaube, das löst kein Problem. Darüber diskutieren wir. Wir diskutieren aber nicht mehr diese Grundfrage, in dem Fall Deutschlands Rolle in der Welt. Wollen wir das denn überhaupt? Weil der da in Amerika findet, findet das? Wollen wir das? Ist das sinnvoll? Oder müssen wir einen anderen Ansatz finden? Ich meine, ich stelle sehr wohl fest, dass ja die FDP in dieser Frage Gott sei Dank ruhig ist. Aber ich höre bei der Union, bei der SPD und als der Habeck 3,5% gesagt hat, was ist aus der Partei geworden, die früher mal für Abrüstung stand? So, das ist aber ja ein zentraler Punkt, ein ganz zentraler Punkt, wenn wir da so viel Geld ausgeben, wenn wir da so viel Geld ausgeben, dann werden wir die Möglichkeit bei anderen Sachen nicht mehr haben. Forschung und Entwicklung ist gesagt. Natürlich ist es ein Etat, der steigen muss. Ich bin dagegen, dass man jetzt vor allen Dingen sagt, ja, der Heil hat so einen großen Etat, da müssen wir mal kürzen. Nein, das ist der falsche Weg. Sondern es geht um Zusammenhalt und das muss oben stehen und nicht die Schere weiter auseinander. Und das ist, glaube ich, also ich bedauere, dass das im Wahlkampf so eine geringe Rolle spielt, sondern das, wie Sie völlig zu Recht gesagt haben in der Anmoderation, dass es um diese Themen geht, Sicherheit, und das heißt, Sicherheit heißt nur noch Aufrüstung. Und ich finde, das ist falsch. Ich finde, dass es wirklich falsch ist. Wir müssen den grundgesetzlichen Auftrag realisieren. Ich sage auch nicht, ich will keine Bundeswehr oder so ein Unsinn. Natürlich auch eine ordentlich ausgestattete. Aber ich will nicht den Wahnsinn, den wir auf diesem Feld jetzt machen.
Wenn wir uns die immensen Ausgaben und Aufgaben, die auf uns zukommen und die unbedingt gemacht werden müssen, Herr Bartsch hat ja ein paar angesprochen, auch wenn es da fast um eine Staatsreform geht und nicht nur um Infrastruktur und solche Dinge.
Die brauchen aber wir zum Beispiel auch, liebe Frau Kreuz, wenn wir nicht den Mut haben, wirklich über eine Staatsreform zu reden. Und ich habe den Föderalismus als einen Punkt gesagt. Wir kommen genau in die Situation, die er beschrieben hat. Wir haben Herausforderungen, wenn man die in den 4 Jahren angehen würde. Ich nehme jetzt einfach mal einen Kanzler, der den Mut hat und das macht. Ich kann Ihnen eins sagen, bei der Partei ist -X% und zwar so viel, dass er nicht Kanzler bleibt. So, und da haben wir ja ein grundsätzliches Problem mit unserer Demokratie auch. Durch den 4-Jahres-Rhythmus, ich will jetzt gar nicht über 5 oder ähnliche Jahre plädieren. Wir haben ein grundsätzliches Problem mit der Demokratie. Weil wir natürlich immer wieder, wir werden nicht daran gemessen, was wir Gutes machen. Wir werden an Zahlen, die an Wahlabenden aufleuchten, gemessen. Nur das. Und damit haben wir ein Problem. Dabei bleibe ich.
Ich würde gerne bei der Staatsreform mal kurz bleiben, weil mich das jetzt doch da so ein bisschen getriggert hat. Glauben Sie, dass wir eine Staatsreform zum einen brauchen? Und glauben Sie, dass es bei den jetzigen politischen Konstellationen überhaupt nur den Hauch einer Chance gibt, die tatsächlich auch durchzusetzen?
Das ist das Schwierige. Die Reformen der Agenda 2010, mag man sie kritisieren, die sind ja nur zustande gekommen, weil man an dem Punkt war, es geht nicht mehr. So, ist, ja, also dieses, ich bin ja Niederrheiner, es hätte noch immer gut gegangen, war vorbei, weil man erkannte, wenn wir jetzt auch nur noch 2 Jahre so weitermachen, dann fegt uns das alle hinweg. So, in diesem Punkt sind wir noch nicht, aber ich stimme Dietmar Bartsch zu. Wir müssen in Deutschland eigentlich mal wieder klar machen, wer ist für was zuständig. Und wenn ich das will, wer macht das? Und wenn er es nicht macht, wo kann ich ihn dann wegsetzen? Nur mal, um ein Beispiel zu geben. Wenn ich die Bürgerinnen und Bürger frage, sag mal, wisst ihr eigentlich von einem Steuereuro, was auf welche Ebene geht? Und die, die uns jetzt zuhören, können sich ja mal kurz überlegen, welche Zahlen sie nehmen wollen. Und wenn der Fricke da schon fragt, wird es etwas anders sein. Wir haben grob gesagt, Europa ungefähr mit 5 bis 6, die Kommunen mit 14 bis 15% der Steuern, die Länder mit 41, 42% und den Bund mit 38, 39%. Wenn man das aber dann sieht, dann kann man sagen, ja, aber Moment, ich dachte immer, der Bund hat so viel, dann kann der Bund noch das machen. Wir müssen aber klären, wer es ist. Und wenn ich sage, die Kommune muss mehr tun, was bedeutet das möglicherweise für meine kommunale Abgabe, für meine kommunale Steuer? Dann kann der Bürger sagen, ich will das. Dann ist das okay. Das würde sogar ich als Liberaler sagen, besser weniger Staat, aber dann konzentriert auf das, wo er fit sein muss. Aber dann muss ich das als Demokrat akzeptieren. Aber wir haben eine immer größere Verschränkung. Und wie ich immer sehr gerne sage, alle wollen zuständig, aber keiner verantwortlich sein. Und wenn du das irgendwann hast beim Staat, dann sagt der Bürger auch, was macht ihr denn da eigentlich? Und deswegen, wir müssen diese Reform haben. Und mir wäre es auch ganz lieb, wenn ich weiß, diese Steuer ist für den Bund, diese Steuer ist fürs Land, diese ist für die Kommune. Dann kann ich das auch gut erkennen. Sonst eben nicht. Sonst wundere ich mich, dass wenn ich was bezahle, als ich sage es immer vielen Schülern, die sind auch schon Steuerzahler, sobald sie was kaufen, zahlen sie Mehrwertsteuer, wird aber vom Unternehmer abgeführt und ein großer Teil davon geht an Land und Kommune.
Wenn wir uns die immensen Aufgaben, die auf den Staat neben einer möglichen Staatsreform und Neuordnung des Föderalismus und wer welche Aufgaben hat, sich anschaut, was Infrastruktur angeht, was Verteidigung angeht, da kommen wir ja schnell zu der finanzpolitischen Gretchenfrage, sind wir mal wieder bei der Schuldenbremse, die ja inzwischen sogar von der CDU einst mal sehr verteidigt, inzwischen zumindest aufgeweicht wird, sagen wir es mal so. Kann man denn auch nur ansatzweise die Herausforderungen, die wir haben, tatsächlich mit einer Schuldenbremse am Ende lösen?
Ja, weil ich weiß, dass Dietmar Bartsch gleich da anbringt. Ich will das erstmal klären. Die Schuldenbremse ist ja keine, erstens keine schwarze Null. Das halte ich auch für völlig gaga.
Wie hoch sind denn die, also, wie hoch ist denn die Verschuldung,
wir haben, um es mal vereinfacht zu sagen, wir haben grob, ich mache jetzt die groben Zahlen, bevor jetzt gleich wir die E-Mails dann kriegen, nee, da stimmt doch nicht ganz. Grob, damit man es besser einordnen kann. Wir haben ein Haushaltsvolumen im Bund von ungefähr 500 Milliarden. Wir konnten im letzten Jahr 50 Milliarden circa Neuverschuldung machen. Wir könnten es gegenwärtiger Stand Wirtschaftswachstum dieses Jahr auch. Die Konjunkturkomponente der Schuldenbremse erlaubt eine Flexibilität. Läuft die Ökonomie schlechter, kannst du etwas höher verschulden, hilft dir nicht viel, weil du gleichzeitig auch weniger Steuereinnahmen hast, aber es ist eine Flexibilität an der Stelle da. Dann ist es auch noch so, dass bestimmte Dinge, wo ein sogenannter Passiv-Aktiv-Tausch kommt, also du gibst Geld und kriegst dafür andere Wertgegenstände, wird auch rausgerechnet. Und 50 Milliarden kann sich ja jeder mal überlegen, der uns auch jetzt hier wieder zuschaut und zuhört. Wenn er von seinem Jahresnetto, das er im letzten Jahr bekommen hat, über Geschenke, über sei es Pension, sei es Rente, sei es BAföG, sei es Gehalt, sei es Selbst und so weiter, wenn er überlegt, das, was ich letztes Jahr bekommen habe, ich kann 10% davon jedes Jahr kontinuierlich als Verschuldung aufnehmen, ist das schon ziemlich viel. Die entscheidende Frage ist weniger da, als bei der Frage, wofür gebe ich das Geld aus? Da kann ich sagen, Verteidigung gebe ich zu viel aus. Ich kann an der Stelle sagen, wir müssen vielleicht auch mal gucken, ob wir wirklich noch bei der außenwirtschaftlichen Zusammenarbeit, / Entwicklungshilfe, wirklich noch so viel Geld ausgeben, wie das früher war, als Deutschland in der Welt eines der reichsten Länder war. Da kann ich an anderer Stelle gucken, will ich meine Sozialleistungen wirklich jedes Jahr steigen lassen oder nehme ich nicht den Schnitt von mehreren Jahren und ziehe das nach. Nicht kürzen, sondern sagen, ich muss nicht jedes Mal steigern. Gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich muss sagen, was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Denn sonst habe ich das Problem, was jeder hat. Wenn du einem Politiker sagst, ich hätte gerne da mehr Geld und der Politiker sagt, ja, gibt's Applaus, du gibst mir das. Wenn der Politiker sagt, du, ich habe wichtigere Dinge, dann bist du erstmal der Buhmann. Und das Durchbrechen dieser Frage, was ist wirklich wichtig, das ist die entscheidende Frage von Politik. Es sei denn, man ist der Meinung, wir können uns ruhig verschulden. Das hatten wir auch schon, da haben mir auch schon Professoren gesagt, gar kein Problem, die Zinsen bleiben ewig niedrig. Viel Spaß bei denjenigen, die dann später aufgewacht sind.
Also ich glaube, dass die Diskussion um die Schuldenbremse als sozusagen ideologisches, als goldenes Kalb ein bisschen schief ist. Ich bin erstens sicher, dass in der nächsten Legislatur es eine Reform der Schuldenbremse geben wird, auch wenn jetzt die Union
noch sagt. Also misstraust du auch der CDU?
Ja, die Union wird es machen. Da bin ich also ganz sicher. Aus vielen, vielen Gründen. Ganz nebenbei ist vieles auch sinnvoll. Ich war immer ein Gegner der Schuldenbremse. Das heißt ja aber nicht, dass die Attitüde ist, wir müssen vor allen Dingen viel Schulden machen, dann ist alles gut. Das ist überhaupt nicht meine Haltung. Ich bin dafür, dass man Schuldenbremse immer zusammensieht mit dem Thema Einnahmen des Staates, sprich Steuerreform. Und da müssen wir ran. Und dann natürlich auch das Thema Ausgaben. Und wenn wir das wirklich offen diskutieren, dann ist die Schuldenbremse eine Resultante. Eins sage ich ja ganz klar. Die Schuldenbremse, die gibt die Möglichkeit, da gibt es Ausnahmeregelungen. Und wenn jetzt keine Krise ist, dann weiß ich alles. Das könnte man schon, wenn man will. Und sagen, wir nehmen X auf. Außerdem hat ja die Koalition jetzt gesagt, wir machen Sondervermögen. Das ist auch nichts anderes als Schulden. Das ist alles für mich, das sind Kunstdiskussionen. Ich möchte nicht, dass wir in den Verschuldungsstaat kommen. Das wäre Unsinn. Ich möchte aber auch nicht, dass der Reichtum in Deutschland ins Unermessliche steigt. Und deswegen sage ich, eine angemessene Besteuerung ist mindestens so wichtig wie auch das Thema Schuldenbremse. Otto Fricke hat jetzt über den Bund geredet. Das stimmt, der Bund kann, ist ja extra festgelegt in der Verfassung, Schulden aufnehmen.
0,35 gegenwärtig so, ungefähr 15 Milliarden.
So, und das ist eine ganze Menge. Die Länder dürfen gar nichts. Die Länder haben das teilweise in ihre Verfassung geschrieben, was völlig absurd ist. Ich finde, dass es falsch ist, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich sehe nicht, dass wir die Schuldenbremse, also grundgesetzmäßig 2/3 Mehrheit, rauskriegen. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Also nicht wegen der FDP, sondern da sind andere.
So groß sind wir dann doch nicht.
Ja. So. Aber wir brauchen in jedem Fall Veränderung. Eine Präzisierung der Schuldenbremse mit Jährlichkeit, würde jetzt in die Details führen, die wird es mit Sicherheit geben. Da bin ich ganz, ganz klar. Aber das wird nicht ausreichen. Sondern nochmal, ich bleibe bei meiner These, wenn in unserem reichen Deutschland, und wir sind weiterhin ein reiches Land, ich nehme jetzt auch die Zahl auf mit 500 Milliarden Steuereinnahmen, wenn man dann das nicht hinkriegt, wenn man das nicht hinkriegt, dass man wirksam Armut bekämpft, es geht um wirksame Armutsbekämpfung, über Wege gerne streiten, und aber zulässt. Und das ist doch, pervers, dass wir in Deutschland eine Situation haben.
Herr Bartsch, darf ich Sie da kurz unterbrechen, weil wir quasi am Ende der Sendung sind. Und ich würde gerne meine Schlussfrage stellen, die aber in eine ähnliche Richtung geht. Wird es gelingen, das Wohlstandsniveau in Deutschland zu erhalten, oder müssen wir letztendlich da Abstriche machen, und muss das im Wahlkampf auch mal gesagt werden?
Ich wünsche mir, dass das Wohlstandsniveau des mindestens obersten Prozents nicht erhalten wird. Da wünsche ich mir, dass dort die Bereitschaft auch größer wird, dass man dort etwas, bei vielen gibt es die ganz nebenbei, und ich wünsche mir, dass das Wohlstandsniveau ansonsten grundsätzlich erhalten wird. Mhm. Und dass es insbesondere bei denjenigen, die sehr, sehr wenig haben, besonders bei den Heranwachsenden, sogar erhöht wird.
Gelingt es, das Wohlstandsniveau zu halten, oder müssen wir Abstriche machen in Zukunft?
Naja, wir müssten uns schon anstrengen. Es wird am Ende immer irgendwo auch um Leistung gehen. Aber ich bin, um das, den sozialen Teil noch mal zu sagen, ich bin froh um jeden, der viel Geld hat, wenn er investiert und durch dieses Geld ein neuer, ein besserer, ein sicherer Arbeitsplatz entsteht. Zu sagen, ich möchte es gerne wegnehmen und als Staat neu verteilen, da glaube ich nicht dran. Das hat in der Geschichte noch nie funktioniert.
Gar nicht mehr.
Aber,
Position.
Nein. Mir geht es um die generelle Sicht. Es geht darum, dass wir wirklich mal wissen, was uns wichtig ist und nicht, was wir uns wünschen.
Ja, wir müssen dafür sorgen, dass es eine angemessene Besteuerung in unserem Land gibt. Und was angemessen ist, da gehen unsere Meinungen auseinander. Das ist auch in Ordnung.
Das wäre aber fast eine neue Sendung, Herr Bartsch.
Vielleicht machen wir das ja als Bundestagsabgeordnete nach der Wahl.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Ich bedanke mich sehr herzlich für diese sehr angeregte Diskussion. Das war unter den Linden, diesmal zum Wahlkampfthema Wirtschaft. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen fürs Zuschauen. Und wir wünschen Ihnen noch einen sehr informativen Abend bei Phoenix. Vielen Dank fürs Zuschauen.